Der Nordschwarzwald ist für mich ein großes Waldmeer, das von seinem klimatischen stark an Skandinavien erinnert oder auch Schottland von den Niederschlägen her und dadurch eben ein ganz besonderer Naturraum ist.
Und typisch für den Nordschwarzwald auch sind die Grinden, diese waldfreien Bergköpfe und, das darf man nicht vergessen, die Karseen.
Lebensraum Wald, eine Sendung von Klaus Ruge mit Klangcollagen von Achim Bornhöft. Nördlicher Schwarzwald. Wald in Baden-Württemberg, das ist zuallererst der Schwarzwald. Von Karlsruhe im Norden bis Weil im Süden flankiert er den Rheingraben. Heute ist der Schwarzwald beliebtes Ferienziel. Der Schwarzwald, das ist nicht einfach ein Gebirge. Der Schwarzwald ist eine Landschaft durchwoben von Sagen und Mythen. Eine Landschaft getränkt von Geschichte. Ein Wald, der im Laufe der jüngeren Geschichte sein Gesicht immer wieder verändert hat. Jedes Jahr lockt er viele tausend Menschen in seine Täler, auf seine Höhen. Haben Sie Lust, uns zu begleiten? Heute führen wir Sie in den Nordschwarzwald, und zwar in den Bereich der Grinden und Karseen, zu einigen reizvollen Orten oberhalb von Achern. Beginnen wollen wir an einem geschichtsträchtigen Ort am Ruhestein. Dort befindet sich auch das Naturschutzzentrum und von dort werden die zum Grindenschwarzwald zusammengefassten Schutzgebiete betreut.
Das Naturschutzzentrum Ruhestein gehört zu 7 Zentren des Landes Baden-Württemberg, die alle in einer Trägerschaft mit dem Land und Örtlichen zusammen fungieren. Hier bei uns sind es außer dem Land Baden-Württemberg, der Ortenaukreis, der Landkreis Freudenstadt und noch 3 Gemeinden. Die Naturschutzverwaltung ist mit im Boot und natürlich die Forstverwaltung, weil wir hier über 95% Waldanteil haben.
Dr. Wolfgang Schlund ist Leiter des Naturschutzzentrums am Ruhestein.
Dieses Naturschutzzentrum hat die Aufgabe, die Brücke zu schlagen zwischen Tourismus auf der einen Seite und Naturschutz auf der anderen Seite. Wir haben in unserer Region alleine vom Parkplatz Ruhestein direkt am Naturschutzzentrum etwa 80.000 Besucher, die Richtung Darmstädter Hütte im Sommer marschieren. Nochmal 70.000 bis 80.000 auf dem Schliffkopfgipfel, auf der Hornisgrinde 50, 60, in Zukunft wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Und wir sollen hier die Brücke schlagen zwischen Naturschutz und Tourismus. Man kann sich, denke ich, leicht vorstellen, dass bei so vielen Besuchern auch Spannungen entstehen können. Wie wollen wir Arten, wie wollen wir Flächen schützen, wenn wir nicht einige Spielregeln einhalten? Und dafür sind wir da. Spielregeln, weniger um sie aufzustellen, sondern diese Spielregeln durch interessante Ausstellungen, interessante Führungen, Veranstaltungen für die Menschen, für die Besucher begreifbar zu machen. Erlebbar vielleicht auch die Natur zu machen, sodass es Spaß macht, hier rauszugehen, ohne die Natur zu schädigen. Ich glaube, so kann man die Hauptaufgabe des Naturschutzzentrums umreißen. Das Naturschutzzentrum Ruhestein liegt an einem sehr historischen Platz. Über den Ruhestein gingen früher die, die die Ware von Baden nach Württemberg oder andersrum gebracht haben. Es war also die Verbindung aus dem Murgtal hin ins Achertal. Und Ruhestein heißt diese Höhe, diese Passhöhe deshalb, weil dort ein großer Stein, ein Buntsandsteinfindling lag, auf dem man sein Gepäck ablegen konnte, zur Ruhe kommen konnte, bis es wieder weiterging. Deshalb Ruhestein.
Der Ruhestein ist ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen. Und dort erhält man auch sogar gratis Karten der Schutzgebiete mit Wandervorschlägen.
Am Wochenende ist es gar kein Problem, uns zu erreichen. Im Sommer sowieso nicht, weil dann fahren sowohl aus dem Achertal beinahe stündlich die Busse und von Freudenstadt oder Bayersbronn her kommen das ganze Jahr über auch am Wochenende stündlich wieder Ruhestein angefahren.
Die als Grindenschwarzwald zusammengefassten Schutzgebiete wurden in den vergangenen 5 Jahren im Rahmen des EU-weiten Förderprogramms LIFE unterstützt. Unser nächstes Ziel, der Wilde See. 20 Minuten steiler Aufstieg. Im Zickzack führt der Weg über die Kuhweide nach oben zum Seekopf. Zugegeben, dabei kann es ja schon recht warm werden, vor allem an sonnigen Tagen. Wer es bequemer haben will, der kann den Sessellift nehmen. Oben verläuft der Weg mit wenig Steigung. Nach etwa einer Viertelstunde stehen wir dann vor einer Gruppe toter Fichten. Unter uns liegt der Wilde See, rechts im Osten erstreckt sich das schier unendliche Waldmeer.
Also der Wilde See gehört zu der Reihe der Karseen. Das sagt eigentlich der Name schon das Entscheidende. Die Seen hier im Nordschwarzwald, beinahe alle, wenn es nicht Stauseen sind, gehen auf die Eiszeit zurück.
Die Gletscher haben im Laufe von vielen tausend Jahren Täler und Mulden geschürft. Als es wärmer wurde, als das Eis schmolz, bildeten sich Seen, Karseen.
Diese Karseen sind Reste aus der Eiszeit. Die waren sicherlich viel, viel größer. Die verlanden so nach und nach, werden immer kleiner. Manche kann man gar nicht mehr erkennen. Der Ruhesteinsattel würde keiner als See erkennen, ist aber auch ein Karsee oder war irgendwann mal ein Karsee. Dass so Seen wie der Wilde See zum Beispiel noch so gut erkennbar sind und so viel Wasser haben, liegt daran, dass man vor 200, 300 Jahren diese Seen genutzt hat zum Flößen. Man hat die Seen aufgestaut, hat unterhalb der Seen das Stammholz in das Flussbett gelegt, dort heißt es Seelochbach, und mit dem Wasser des Sees hat man dann diese Stämme zum Beispiel zur Murg abwärts geschwemmt oder abwärts geflößt. Und dann ging es letztendlich über Murg rein bis hin nach Amsterdam. Und man erzählt auch, dass Amsterdam, die Stege, die da entlang der Kanäle der Trachten sind, dass dieses Holz für diese Stege oder die ganze Stadt, die Hafenanlage, wohl aus dem Schwarzwald, aus dem Nordschwarzwald stammt.
Hier steht der älteste Bannwald Baden-Württembergs, schon fast 100 Jahre lang. Dort hat vor einigen Jahren das große Sterben begonnen. Der dichte, schwarze Fichtenwald wurde ein Opfer von Kupferstecher und Buchdrucker, winzigen kleinen Borkenkäfern. Ohne den Menschen allerdings hätte der Käfer nie so erfolgreich sein können. Im 18. Jahrhundert gab es dort oben noch einen lebendigen Wald aus Tannen, aus Buchen und wenigen Fichten. Ein Wald, dem Käfer wenig anhaben können. Er wurde abgeholzt, um die Staatsfinanzen aufzubessern. Diese vielen Kahlschläge waren eine große Gefahr. Regen konnte ungehindert zu Tal stürzen, Boden und Geröll mitreißen. Es ging darum, so schnell wie möglich einen neuen Wald zu gründen. Der ideale Baum dafür war die flachwurzelnde Fichte. In den natürlichen Wäldern war die Fichte nur mit etwa 5% vertreten. Jetzt pflanzte man unendliche Monokulturen. Der Wald wurde schwarz. Fichten wuchsen leicht an und sie wuchsen schnell. Und viele Jahre ging das auch gut so. Schaut man zum Karsee hinunter, entdeckt man hier und da noch einige Tannenriesen. Sie haben den Kahlschlag überlebt und auch das große Feuer, das hier um 1800 herum große Waldflächen vernichtete. Mehr als 300 Jahre alt sind die jetzt. Doch stärker ins Auge fallen diese bleichen Fichtengerippe. Mögen Menschen auch Zeit brauchen, die Ästhetik des Vergehens zu schätzen, eine Vogelart hat sich sehr schnell an diese neuen Lebensräume angepasst, der Dreizehnspecht. Für ihn ist das tote Holz Lebensgrundlage. Er hackt die Käferlarven aus dem Holz, baut seine Höhlen in tote Fichten und benutzt tote Stämme als Trommelbäume. Das Waldsterben hat aber auch andere Tiere begünstigt, Tiere, die keine dichten, dunklen Wälder lieben, sondern lichten Wald, wie es natürlichen Verhältnissen entspricht.
Hier im Bannwald um den Wilden See ist auch ein bevorzugter Lebensraum des Sperlingskauzes, unserer kleinsten heimischen Eulenart, der auch durch seine besondere Biologie hervortritt unter den vielen Eulenarten.
Charlie Ebel ist Leiter des Live-Projekts Grinden-Schwarzwald und stellvertretender Geschäftsführer des Naturschutzzentrums.
Er bevorzugt speziell die kalten Kare in den Osthängen hier im Nordschwarzwald und sucht dort eben auch sehr totholzreiche, höhlenreiche Areale auf, weil er selbst keine Höhlen bauen kann, sondern eben wieder auf die Spechte angewiesen ist, die beispielsweise wie auch der Dreizehnspecht ja ganz gezielt alte Bestände mit möglichst morschen Bäumen nutzen. Besonders die Überwinterungsstrategie ist sehr spannend beim Sperlingskauz. Er legt Nahrungsdepots an und kann also dann gefrorene Mäuse über den gesamten Winter auch immer wieder nutzen, taut sie an seinem Brustgefieder auf, was sehr, sehr spannend ist und einzigartig wohl auch unter den anderen Eulenarten. Er bevorzugt als Nahrung neben Mäusen auch Kleinvögel und ist dadurch natürlich bei seinen gefiederten Verwandten nicht allzu beliebt. Wenngleich er also als Vogel, wenn man ihn draußen antrifft, auch ein sehr, sehr sympathisches Erscheinungsbild hat, eher putzig, possierlich wirkt und ja auch wenig scheu, ähnlich wie der Dreizehnspecht ist.
Jetzt müssen wir uns entscheiden. Entweder wir gehen denselben Weg zurück oder wir wandern weiter, erreichen nach wenigen Minuten das Eutinggrab. Nach rechts führt dann ein Pfad hinab in die Karrwand. Wer den Hauptweg weitergeht, kommt nach einiger Zeit zur Darmstädter Hütte. Und wenn wir von dort der Wegmarkierung R1 folgen, sind wir nach einer halben Stunde etwa wieder am Ruhestein. Von dort dann fahren wir auf der B500 in Richtung Kniebis und nach circa 5 Kilometern erreichen wir das Schliffkopfhotel. Ein guter Ort, dort einzukehren. Das Hotel ist übrigens seit Gründung im Besitz der Familie Farner. Erich Farner.
Wir haben uns für Wellness inmitten der Natur verschrieben. Das heißt, wir arbeiten sehr eng mit dem Naturschutzzentrum zusammen, bieten da Wanderungen an, unterschiedlichster Art, von die Natur anders erleben bis hin zum Lotharpfad, Besuch des Naturschutzmuseums im Ruhestein drüben, aber auch darüber hinaus eben Wellness und Sport. Wir sitzen hier mitten in der Landschaft, wir können rausgehen, sind einfach bereit zum Laufen, Nordic Walking zu machen. Und im Haus haben wir auch für die etwas schlechteren Tage, die im Schwarzwald mal auf uns zukommen, ein knapp 2000 Quadratmeter großes Wellness-Arrangement. Diese Führungen vom Naturschutzzentrum werden sehr stark angenommen, sind auch sehr schnell ausgebucht, sodass wir die manchmal zweimal in der Woche machen oder auch dreimal. Weil die Leute doch einen ganz anderen Eindruck kriegen von der Natur, als wenn wir selber spazieren gehen. Die Leute kommen zurück, sind nach einer Wanderung von knapp 3-4 Kilometern, die bis zu 2 Stunden geht, hellauf begeistert, weil sie Sachen gesehen haben, die man normalerweise nur am Weg vorbeiläuft und gar nicht beachtet.
Mein nächstes Ziel ist der Lotharpfad. Zu Fuß sind es 45 Minuten vom Hotel entfernt, mit dem Auto gerade mal 5 Minuten. Ein Schild an der Straße zeigt den Lotharpfad eindeutig an. Auf der Karte müssen wir nach dem Plonkopf suchen. Der Lotharpfad selbst ist nicht eingezeichnet. Weihnachten 1999 hatte der Sturm Lothar in Südwestdeutschland und in vielen anderen Gebieten viele tausend Hektar Wälder umgeblasen. Am schwersten betroffen waren Fichtenwälder. Wirtschaftlich war Lothar gewiss eine Katastrophe. Doch was bedeutet Lothar für den Naturhaushalt? Und was kann Lothar uns lehren?
Das Ereignis Lothar war schon ein besonderes Ereignis hier für uns.
Steffen Wagner ist Förster bei der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg. Er ist Abgeordneter zum Naturschutzzentrum Ruhestein.
Der Wald, das sagten uns viele, viele wirklich Fach- und Sachkundige, die sagten uns das schon Jahrzehnte zuvor. Mensch, Förster, ihr müsst aufpassen. Euer Wald, der wird zu dicht, der wird zu dunkel. Und ein dunkler Wald ist auch ein kalter Wald. Ihr habt vielleicht irgendwann mal einfach das Problem, dass ihr zu viele Bäume habt. Haben wir gesagt, das kann gar nicht sein. Also genau das ist eigentlich das, was die Bevölkerung und der Waldbesitzer von uns möchte. Nur heute, jetzt sind wir uns sicher, es ist wirklich so. Also wenn der Wald zu dicht steht und der stand hier schon an manchen Stellen ein bisschen sehr dicht, dann bedeutet das auch immer gleichzeitig, dass er wenig attraktiv ist für eine Großzahl von Lebewesen. Es gibt eben wärme- und lichtbedürftige Lebewesen, die können in einem geschlossenen Wald nicht existieren. Und heute ist es so, dass viele, die hier leben, das auch offen aussprechen und sagen, mein Lebensraum, also da, wo ich wohne, ich Mensch, da, wo ich Bürger jetzt wohne, der ist eigentlich wieder schöner geworden, weil jetzt kommt wieder Licht in unser Tal und jetzt kann ich dann auch mal auf dem Berg stehen und eigentlich sehen, wo ich da wohne.
Viele Flächen wurden nach dem Sturm Lothar aufgeforstet. Das Land zahlte sogar Zuschüsse. Auf einigen Staatswaldflächen allerdings tat man etwas, was so ganz gegen deutsche Vorstellung geht. Man tat nichts. Was dann entsteht, das erlebt man hier am Lotharpfad. Und besonders deutlich dann, wenn man sich einer Führung anschließt, zumal auf dem Pfad keinerlei Hinweisschilder zu finden sind.
Der Lotharpfad selber ist gerade mal 700 Meter lang. Schmaler Pfad, können wir nur im Gänsemarsch laufen, einer hinter dem anderen. Und es geht über Baumtreppen, zwischen Wurzeln durch, über Hängebrücken, um Holzstege.
Wolfram Hessner ist umwelttechnischer Assistent am Naturschutzzentrum Ruhestein. Über den Lotharpfad führt er besonders gern. Gewiss, der Pfad ist ein Eingriff ins natürliche Gefüge. Aber ohne Pfad wäre es fast unmöglich, in den Wald einzudringen. Noch schwieriger wäre es, Einblicke und Überblicke zu gewinnen.
Der Orkan Lothar war Weihnachten 1999. Ich denke, jeder von Ihnen hat es miterlebt. Und halbe Stunde lang Spitzengeschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometern. Das waren natürlich wahnsinnige Kräfte, die da gewirkt haben. Auch Bäume mit tiefen Wurzeln, die da rausgedreht worden sind. Und im Zentrum eines Orkanes kann man sagen, fällt jeder Baum. Und wenn er noch so gut angepasst ist, aber sofern Sie vom Zentrum wegkommen, dann merken Sie im Grunde genommen doch schon einen Unterschied. Welcher Baum hat es angepasst, welche nicht so, welcher hat flache, welcher hat tiefe Wurzeln. In der Regel ist es so, wenn ein Orkan kommt und die Bäume liegen dann unseren Wirtschaftswäldern, dass die Baumstämme relativ schnell abgesägt werden und rausgezogen werden. Hier sehen wir das. Das ist der Normalfall. Orkan Lothar kam vom Westen in Schneisen hier über den Schwarzwald rüber. Wenn Sie gen Osten schauen, sehen Sie hinten auch aufgearbeitete Flächen, kahle Flächen. Das ist die Regel. Und hier die Ausnahme auf ca. 10 Hektar Flächengröße liegen die Bäume noch. Sie dürfen so liegen. etwas völlig Ungewöhnliches für Deutschland, sage ich mal, für Mitteleuropa.
Auf den ersten Blick mag das Gewirr kreuz und quer liegender Stämme chaotisch erscheinen. Auf den zweiten eröffnet sich uns eine Harmonie von Vergehen und Werden. Aus Nischen und Spalten keimt grünes Leben. Blau und Preiselbeeren am Boden, junge Bäume auf toten Baumstümpfen. Kein Mensch hat hier gesät oder gepflanzt, und doch grünt es allenthalben. Der Wald braucht den Menschen nicht, um wieder Wald zu werden.
Wenn man aber genau hier bewusst reinschaut, fällt auf dem Waldboden auf dieser reiche Heidelbeerwuchs. Dieses Heidelbeeraufkommen hier, hellgrün, relativ frisch erst draußen die Blätter. Wir sind hier oben ja recht spät dran, vom Wachstum her, von der Jahreszeit. Und neben den hellgrünen Heidelbeeren haben wir hier noch eine Pflanze mit dunkelgrünen Blättern, das ist die Preiselbeere. Die kommt also hier auch vor. Ich erwähne das, weil das häufig nicht so bekannt ist. Wenn die Früchte dran sind, erkennt es die Pflanzen jeder. Aber hier kann man es wunderbar den Unterschied erkennen, auch an der unterschiedlichen Grünfärbung. Die Preiselbeere ist eine immergrüne Pflanze, behält ihre Blätter das ganze Jahr über. Hat entsprechend dickere, robustere Blätter, so ein bisschen an Azaleen erinnernd. Die Heidelbeere, die verliert ja ihre Blätter im Herbst, nachdem sie sich in tolle Farben verwandelt haben und dann abfallen und im Frühjahr aber dann wieder rauskommen. Und das sind Pflanzen, die profitieren von solch einem Sturmwurf, weil es wird wieder heller in solch einer Fläche, wenn die alten Bäume nicht mehr stehen, es kommt mehr Licht auf den Waldboden. Und ein Beispiel wäre jetzt die Heidelbeere, die sich hier besser ausbreiten kann.
Nicht nur Pflanzen nutzen das unverhoffte Licht. Auch Vögel, die die dunklen Fichtenwälder meiden, fühlen sich hier wohl. Der Gartenrotschwanz, ein Langstreckenzieher, der Fitis, der im Winter bis Afrika zieht, Münzgrasmücke und Heckenbraunelle. Lichtliebende Ameisen haben über einem Stamm einen Staat gegründet. Löcher in einem Wurzelteller verraten uns, dort kommen Wildbienen vor. Ein Baumstamm liegt über dem Weg. Die Rinde ist schon lange abgefallen. Wir sehen kreisrunde Löcher wie von einem Bohrer. Wolfram Hessner.
Ja, an dieser Stelle möchte ich Ihnen erläutern, wie diese kreisrunden Löcher entstanden sind. Weil das finde ich sehr verblüffend, wie mit einem Bohrer hier reingebohrt, als ob der Mensch das gemacht hätte. Das war aber nicht der Mensch, sondern dieses Tier. Das ist die Holzwespe. Und die Holzwespe, die Riesenholzwespe, kann größer werden als eine Hornisse und ist in der Natur so groß. Und schauen Sie mal hier auf die Abbildung, da können Sie so einen schwarzen Strich sehen, das ist der Legebohrer. Und mit diesem Legebohrer legt die Holzwespe Eier in das Holz rein. Aus den Eiern schlüpfen dann die Larven. Die fressen das morsche Holz, haben Pilze und Bakterien im Darm, damit sie das verdauen können. Und wenn sie dann erwachsen sind, bohren die erwachsenen Tiere mit ihren weißen, kauenden Mundwerkzeugen sich durch das Holz, um rauszufliegen. Wenn sie Glück haben, wenn sie Pech haben, kommt ein anderes Tier ihnen zuvor. Das ist die Schlupfwespe und auch die hat solch einen schwarzen Legebohrer. Und mit diesem Legebohrer legt die auch Eier ins Holz. Aber jetzt schauen Sie mal auf die Zeichnung. Wo genau legt die ihre Eier rein? In die noch lebende Larve der zuvor erwähnten Holzwespe. Dann schlüpft die, frisst die bei lebendigem Leibe von innen langsam auf und fängt mit den Organen an, die die nicht so dringend zum Leben braucht, damit sie möglichst lange frisch bleibt.
Insekten wiegen ein sicheres Versteck im Holz. Weit gefehlt. Obwohl die Vögel die Insekten im Holz nicht sehen, Spechte beklopfen den Stamm, orten die Beute, hacken sie heraus. Nicht nur nagende Holzwespen, Käfer und hackende Spechte zersetzen das Holz, an den Stämmen entdeckt man allenthalben Pilze, Pilze mit Fuß, Pilze als schwammige Überzüge, Pilze wie Teller, braune Pilze, weiße Pilze, orangefarbene Pilze. Sie alle helfen, das tote Holz zu zersetzen. Nährstoffreicher Holzmulm ist Saatbeet für neue Bäume, für Vogelbeere, für Birke, für Fichte, Tanne und Buche. Die kreuz- und querliegenden Stämme sind nicht nur ein guter Schutz vor schleckigen Rehmäulern, sie schützen die Baumkinder auch vor sengender Sonne und drückendem Schnee. 2 Stunden haben wir gebraucht für 700 Meter Lotharfahrt. 700 Meter voller Eindrücke, 700 Meter, die auch Kindern nicht langweilig geworden sind. Nochmals mit dem Auto. Wir fahren etwa 10 Minuten zum Mummelsee, also Richtung Ruhestein. Ein großer Parkplatz mit vielen Autos, ein Gasthaus. Der Mummelsee ist nicht zu übersehen. Der Weg vom Mummelsee zur Hornisgrinde ist gut ausgeschildert. Wer Naturnähe liebt, der nimmt die Langlaufroute, die gleich hinter dem Hotel nach links abbiegt. Kinderwagen geeigneter allerdings ist die Asphaltstraße. Doch es gibt auch einen Bus, der Wanderer vom Mummelsee zur Hornisgrinde hinauf befördert. Allerdings nur an Wochenenden. Die Hornisgrinde ist der höchste Berg im Nordschwarzwald, 1164 Meter hoch. Kein wirklicher Gipfel, sondern ein kahler Bergrücken. Kahl, weil hier vor vielen Jahren der Wald gerodet wurde. Im Mittelalter schon begannen Menschen immer weiter vom Tal in die Berge vorzudringen. Zu wenig Raum war im Tal, zu wenig Flächen für Anbau von Nahrungsmitteln, zu wenig Weiden für das Vieh. Steffen Wagner.
Der eigentliche Grund war, dass zum Beispiel im Großraum Freudenstadt wie überhaupt im ganzen Schwarzwald Bodenschätze auch gefunden waren. Und wenn man das schürfen möchte, wenn man das erreichen möchte, diese Schätze, dann brauchen wir Menschen einfach, die die Arbeit leisten. Und so wurden die ersten Menschen hier angesiedelt. Das Leben muss unglaublich schwierig gewesen sein. Es gab keine Infrastruktur so wie heute, also einfach die Straße. Die müssen Sie sich mal einfach aus dem Gelände rausradiert vorstellen. Genauso wie alle anderen Straßen auch. Das heißt, wer hier wohnte, musste sich selbst versorgen. Da war das kleine bisschen Landwirtschaft ganz arg wichtig, dass man hier betreiben konnte. Das Hauptproblem war, da unten im Tal, da in Obertal zum Beispiel, da können Sie eigentlich keine Landwirtschaft im traditionellen Sinn betreiben. Zumindest nicht mit traditionellen Methoden. Da ist einfach das Klima viel zu widrig. Es ist zu kalt, es hat zu viel Regen übers Jahr. Also die mussten sich eigentlich auf einfachste landwirtschaftliche Methoden beschränken. Und es war vor allem eben auf Viehzucht. So, und jetzt hatten die ein Problem. Das sind ja nur die engen Täler, wo man unten Weiden einrichten kann. Aber als die Bevölkerung zunahm, war schnell der ganze Talgrund eigentlich durch die Menschen in Beschlag genommen. Aber die brauchten mehr Weideflächen, mehr Flächen für Landwirtschaft. Die steilen Berghänge hier rechts und links am Tal, das funktioniert nicht. Da können Sie keine Kuh hinstellen, die rollt Ihnen da sofort wieder weg. Aber wenn Sie jetzt mal hier so diese Ebene anschauen, also hier oben jetzt auf dem Berg, da wird es wieder richtig flach. Es ist fast schon eben hier für unsere Verhältnisse. Und genau das haben die Menschen ausgenutzt und haben diese Bergkuppen gerodet und haben hier oben Weidebetrieb gehabt. Die haben hier oben richtig Almbetrieb gehabt, so wie Sie es vielleicht heute aus den Alpen kennen. Und jetzt war da außenrum ein Meer aus Wald und hier waren so einzelne Lichtinseln. Licht bedeutet Wärme. Hier kam einfach Wärme an. Und mit der Kuh, die hier oben stand, kamen hier auch eben seltene Pflanzen und Tierarten an. Zum Beispiel Orchideen, die im Wald niemals blühen können. Die stehen hier mitten plötzlich jetzt auf den Viehweiden. Dann waren auf einmal noch Insekten da, die es sonst nicht mehr gibt. Zum Beispiel die Gebirgsheuschrecke, die plötzlich noch hier mit im Gebiet war, die es in den dunklen, kühlen Wäldern nicht gegeben hätte. Und so kam ein Organismus mit dem anderen hier an.
Das war damals. Heute wachsen die kahlen, baumfreien Bergrücken, die Grinden zu. Sie sind bedrohte Lebensräume.
Wenn die Grinden nicht weiter beweidet werden, wird vom Rande her der Wald wieder in die Flächen einwandern. Zuerst beginnen, dass das Pfeifengras überhand nimmt, dann gehen die Latschen vielleicht zuerst in die Flächen, dann kommen aber sicherlich die Fichten. Also es wird eine Wiederbewaldung einsetzen. Und wenn wir das verhindern wollen, um einigen Arten auch den Lebensraum zu erhalten, dann können wir das am besten tun, indem wir die Beweidung aufrechterhalten. Also weiter mit Hinterwälder Rindern beweiden, mit Schafen beweiden. Nicht immer reicht das aus, vor allem dort, wo seit schon 100 Jahren nicht mehr beweidet wurde. Da muss man Erstpflege betreiben, das heißt mit einer Motorsäge zum Beispiel Bäume fällen, raustragen, Gebüsche wegmachen und danach dann kräftig beweiden. Wenn man es clever macht, vielleicht zuerst mit Ziegen, weil die Ziegen an das Gesträuch, also an das Verholzte auch gehen und im Nachgang dann mit den Schafen oder mit den Rindern. Das klappt eigentlich ganz gut. Warum die Grinden uns so wichtig sind, das liegt an den Pflanzenarten. Zum einen das Heidekraut, das Pfeifengras, Borstgras, die Rasenbinse, aber auch Rauschbeere, die Krähenbeere zum Teil, also seltenere Bärsträucher. Und dann die Tiere, die hier leben. In den Latschen, also den Bergkiefern, der Zitronengürlitz zum Beispiel. Randlich die Aberhühner, die in der Verzahnung zwischen Wald und freien Flächen, dort wo sehr viele Heidelbeeren wachsen und auch Frucht tragen, ihren Hauptlebensraum haben.
Um eine Vorstellung zu vermitteln, welche Bedeutung jetzt auch diese kleinen Flächen zwischen Hornisgrinde und Schliffkopf für den Vogelzug haben, ist vielleicht eine Zahl zu nennen. Wir hatten Untersuchungen durchführen lassen, wie viele von den Vögeln pro Zugsaison hier landen und kamen bei den Steinschmetzern auf Werte von etwa 1000 Tieren, bei Wiesenpiepern etwa 5000. Also es sind schon bedeutende Vogelzahlen, die ja auch diese Strukturen nutzen. Dann gibt es Einzelbeobachtungen, wo also an Pässen innerhalb von 3 Stunden bis zu 14.000 Buchfinken auch gequert haben. Also auch da also enorme Zahlen, die man also als ja, Laie vielleicht gar nicht so richtig wahrnimmt, die aber für den Artenschutz eine sehr, sehr große Bedeutung haben.
Straße und Pfad führen zunächst zum Hornes Grindenturm. Wir folgen dem beschilderten Grindenpfad, der am 31. Mai 2005 eingeweiht wurde. Kinder wie Erwachsene spricht der Pfad gleichermaßen an. Wo die Kinder mit der Seilbahn Regentropfen spielen, stehen die Erwachsenen neugierig an den gut gemachten Tafeln und lassen sich unterhaltsam informieren. Hier oben in der Turmumgebung ist manches noch nicht so natürlich, wie es die Naturschützer möchten. Mancher wird sich auch in dem Sendemast und den 3 Windrädern stören. Bis 1996 hielt französisches Militär die Hornes Grinde besetzt. Ein Zaun verwehrte den Zugang. Straßen wurden gebaut und Häuser. Wald wuchs auf. Um die naturnahe Grinde wiederherzustellen, wurden Bäume gefällt, Gebäude gesprengt. Im Hochsommer hütet die Schäferin auf den jetzt baumfreien Flächen Schafe und Ziegen. Es werden einige Jahre vergehen, bis alle Wunden verheilt sind. Der Grindenpfad, ein Rundweg, führt uns wieder zum Hornes Grindenturm. Nachdem das französische Militär das Gebiet freigegeben hatte, wurde der Turm restauriert und mit einer Glaskuppel versehen. Atemberaubend an klaren Wintertagen, der Blick bis zur Jungfrau im Berner Oberland. Ausblicke bis zum Feldberg im Taunus, zum Donnersberg in der Pfalz, zum Elsässer Belchen im Süden. Wir schauen in die Rheinebene, entdecken das Straßburger Münster. Wirkliche Weitsichttage sind selten. Doch auch ein Nebeltag am Mummelsee oder am Wildensee ist berauschend schön. Und wenn es regnet, dann riecht es nach Moor, nach Birken und Weiden. Auf den Grinden singen die Pieper, die Drosseln im Wald. Und zuweilen hört man das tiefe Krock des Kolkraben.